Was für ein Vorrecht, am Sonntagmorgen mit so einem Lied einsteigen in den Sonntag. Herzlichen Dank, Musikteam. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen unendliche Gnade. Und das geht heute Morgen um Demut, um den anderen höher achten als sich selber, nicht schlecht denken über andere und sich nicht besser machen als andere. Und wer gestern in der Stadt war oder im Fernsehen geschaut hat, hat gesehen, es hat unendlich viele Gelegenheiten gegeben, sich besser zu fühlen als andere. Es sind ganz viele schrille Vögel in der Stadt rumgelaufen. Und all die leben von der Gnade und von der Liebe Gottes. Und ich hatte einen vor mir, der vor mir gelaufen ist. Ich bin auch gewesen. Mir gefällt das. Ich finde es lässig, wenn die Leute zu sich stehen. Und das auch zeigen, was sie denken und wie sie sind. Dann kann man sie nämlich auch ansprechen und konfrontieren und mit ihnen ein gutes Gespräch führen. Vor mir ist einer gelaufen. Eher so, also gut, einfach normal. Ein normaler, nicht ein speziell verkleideter. Und er hat gesagt, schau mal das an. Street Parade ist für jeden ein Freipass, um oben ohne in der Stadt rumzulaufen. So einfach, so leicht neidisch auf die durchtrainierten jungen Körper. Und so, hat einfach, er hat das gesagt, was andere denken, oder? Man hat jemanden angeschaut, man macht sich ein Urteil. Man hat vielleicht auch heute Morgen um 10 Uhr auf die Uhr geschaut, denkt, oh nein, schau, die kommen spät rein. Irgendwann, man fühlt sich, man vergleicht sich, man denkt schlecht über jemand anderen. Und das ist etwas, was einem ganz schnell passiert. Und um das geht es heute Morgen. Ich freue mich auf den Bibeltext, den Harry heute ausgewählt hat. Und die Demut, die Gott uns herausfordert, demütig zu sein, die ist etwas, wo jetzt habe ich gerade vor lauter Wärme den Faden verloren. Nein, die Demut ist etwas, wo Gott uns herausfordert, demütig zu sein. Das heisst, nicht über andere schlecht zu denken. Und es geht nicht nur darum, dass Gott uns herausfordert, das nicht zu tun, sondern er honoriert Demut. Er belohnt Demut, wenn wir nicht über andere schlecht denken, sondern wenn wir unsere eigenen Fehler einsehen. Wenn wir unsere eigene Sünde erkennen, wenn wir Gnade und Liebe von ihm erkennen. Dem begegnet er und das honoriert er. Und das möchten wir ihm, die Ehre oder die Demut, ihm den höheren Platz geben, möchten wir jetzt seit den nächsten 4 Lieder miteinander machen, möchten aufstehen miteinander und von Herzen auch Gott, Jesus, die Lieder singen, die das Musikteam vorbereitet hat. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen öffnest, dass wir wirklich offen sein können für das, was du uns möchtest sagen und nicht uns in unserem eigenen Kreis, in unseren Gedanken herumtrüllen heute Morgen, sondern dass wir raustreten können, das Thema anschauen mit deinen Augen und auch in unser Umfeld schauen und auch uns ausrichten auf dein Reich, auf dein weltweite Reich, wo sich heute Morgen Gemeinden treffen, heute in Zürich, auf der ganzen Welt. Wir möchten einfach von uns wegtreten und in deinen Raum hineinkommen heute Morgen. Danke vielmals. Amen. Ein herausforderndes Thema. Nicht auf andere herabschauen, sondern andere mehr wertschätzen als uns selber. Das möchten wir auch heute Morgen als Gemeinde machen. Andere an andere denken. Wir machen das selten in der Gemeinde, dass wir Gebetsgemeinschaft machen für die Mission, für alles, was uns Gott ans Herz legt. Und darum möchte ich das ein bisschen einleiten. Wir werden jetzt gerade Zeit haben, wo wir miteinander beten können, vor Gott stehen. Und für Menschen, die nicht in dieser Gemeinde sind, für Leute, die wir an den Kids Days getroffen haben, für Leute, die wir kennen, die in der Mission sind, einfach für Leute, die uns Gott ans Herz legen, zu beten. Vater, ich danke dir, dass du auch unsere Gemeinde über dem Harry seine Ehre aus bewahren tust, vorbereitet tust, dass du auch jemanden vorbereitet tust, der mal seine grossen Sandalen kann schlüpfen kann, wenn ich das biblische Bild übernehmen von Mose. Nein, dass du wirklich da jemanden kannst vorbereiten. Ich bitte dich, dass du da auch uns als Gemeinde zusammenheben tust, stark machen tust, dass wir können auch dem Stabübergabe, dass wir an der stärker werden und auch als Gemeinde für weiter in diesem Quartier wirken. Vater, ich möchte jetzt gerade für alle die bitten, die in der Ferien sind, du siehst, sie begegnen weltweit Menschen und kommen in die Gespräche rein. Bitte segne du sie all, dass sie den Mut haben, auch dort zu fragen, was glaubst du, wo kommst du an nach dem Tod, was ist deine Überzeugung, dass sie Menschen auch gerade dort ansprechen, wo sie jetzt sind. Bitte gebrauche uns dort, wo du uns anstellen möchtest. Danke vielmals auch für den heutigen Morgen und bitte dich um deine Gnade, dass du uns berühren kannst. Amen. Ich darf mit dir absitzen.
Ich finde das ganz toll, dass wir die Gelegenheit benutzen können, gemeinsam zu beten. Das gibt uns die Möglichkeit, auch voneinander zu hören, alle Gnade zu bringen, die uns beschäftigen. Vielen Dank, Alter, dass du uns geleitet hast. Wir hätten die Infobox vielleicht vorweg, dass wir das geklärt haben, ein paar Hinweise noch. Ich würde gerne auf zwei Sachen aufmerksam machen. Das eine ist, wir sagen ja dem jeweils Fenster zur Woche, wir haben einen Taufgottesdienst geplant. Und wir tun das gerne jeweils ein bisschen voraus mitteilen, um das in Erinnerung zu rufen für diejenigen, die noch nicht getauft sind. Das ist immer ein Highlight. Ich finde, ein Taufgottesdienst ist immer etwas ganz Besonderes. Weil das ist ja nicht einfach nur, mindestens in den Kreisen von freievangelischen Gemeinden, ist das nicht einfach nur ein Ritual. Da hat es einen anderen Hintergrund. Da hat es ein anderes Gewicht, das damit verbunden ist. Das sind Taufe, kann man nicht mehr sagen, Kandidaten, Täuflinge vom letzten Jahr. Wir machen das jeweils im Zürichsee. Wir freuen uns auch von den einzelnen Täuflingen jeweils zu hören. Das gibt auch gerade der Gemeinde einen Einblick und ermutigt, wie Gott im Leben von Menschen wirkt. Wir machen das in der Regel so, dass Fragen, die mit der Taufe zusammenhängen, wieso taufen wir keine Säugling? Was ist denn der Unterschied zwischen der Geistestaufe, von der die trifft das Neue Testament auch, Unterwassertaufe, da gibt es ja verschiedene Formen. Um was geht es da eigentlich? Was bewirkt Taufe im Leben vom Betreffenden? Das sind so Sachen, die wir uns gerne miteinander ein bisschen überlegen voraus. Es hängt über unten eine Liste. Wenn du dir das ein bisschen schon überlegt hast oder wenn du auch kurzfristig denkst, das ist bei mir dran. Und ich tue gerne darauf aufmerksam machen, dass bei uns meistens die Leute das Gefühl haben, man muss lange Jahre Christ sein, bevor man sich taufen lässt. Dem ist nicht so. Wenn jemand verstanden hat, um was es geht beim Evangelium, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass ich mich nicht selber von meiner Schuld kann befreien, das für sich persönlich beansprucht hat, das ist die einzige Voraussetzung, die eigentlich da nötig ist dazu. Also bitte du doch die Liste über unten beachten. Dann hat der Bund einen Kongress, der abgeht. Und das ist schon bald, vom 13. bis zum 15. September. Es liegen so Informationsflyer auf, oben. Da hat es ein paar ganz coole Workshops. Redner sind interessant. Thomas Herri von Arau wird da sein, Hans-Peter Reuer, der René Christen von Rapperswil. Und dann kann man sich für die Workshops eintragen. Wir haben beschlossen, damit das möglichst einfach und unkompliziert läuft, dass sich die Leute einzeln anmelden können. Man kann sich anmelden fürs Wochenende, man kann sich anmelden aber auch für nur einzelne Tage. Da liegen die Broschüren auf über unten. Ich würde gerne darauf aufmerksam machen, damit du doch das nicht verpasst. Das ist ein Highlight für Gemeinden vom Bund, die informativ auch ein bisschen erzählt, was abgeht. Dann haben wir von den Goldis einen Anlass diese Woche. Wir gehen miteinander aufs Schiff. Wir sind das letzte Mal in St. Blasien gewesen. Ich will das einfach nochmal herzlich verdanken, Horst. Du hast das ermöglicht. Wir haben gratis zu Mittag essen in Waldshut. Wir haben eine gratis Privatführung vom Dom in St. Blasien gehabt. Also Goldis sind so richtig verwöhnt worden. Schade, dass du noch nicht ein Goldi bist. Die nächste Woche am Donnerstag treffen wir uns am Pürkliplatz. Du wettest, alle die Informationen sind ja eigentlich in der Infobox, aber das sind zwei, drei Sachen, wenn ich das Gefühl habe, ist gut, wenn wir das vielleicht einfach speziell nochmal daran erinnern, dass das nicht vergessen geht. Goldis treffen sich am Pürkliplatz und zwar ist das dann direkt dort am 2. Wir sind in einer Serie drin und ich freue mich auf den heutigen Teil, weil der Walti hat das bereits schon eingeleitet. Es geht um ein Thema, das uns alle betrifft. Ich habe manchmal so das Gefühl, bei manchen Sachen, ja, das ist eine ziemlich obskure Thematik. Ich weiss nicht, ob das wirklich in meinem eigenen Leben dran ist. Ich weiss nicht, ob das im Leben von anderen dran ist. Das heutige Thema ist auf jeden Fall für jedes von uns irgendwo dran. Ein Typ, der mich sehr beeindruckt hat, und ich habe das so ein bisschen über die Zeit verfolgt, heisst Charles Colson. Ich weiss nicht, ob dir der Name ein Begriff ist, ob du von ihm je gehört hast. Das geht ein bisschen weiter retour. Das geht zurück zur Zeit von Richard Nixon, wo der Richard Nixon amerikanischer Präsident war. Der Charles Colson, wie er geheißen hat, der hat eine spezielle Funktion gehabt. Der war Sonderberater vom amerikanischen Präsident. Und ihm ist nachgesagt worden, dass er ein knallharter Typ ist. Ihm ist nachgesagt worden, dass er seine Ziele, wenn er sich die mal gesteckt hat, unter allen Umständen erreicht hat. Und dass er einen Namen gehabt hat. Man hat ihn den Hatchman genannt. Das ist der Vollstrecker. Also wenn es einen Dreckjob gegeben hat, dann ist der Charles Colson in der Regel der gewesen, der den Job erledigt hat. Wenn es schwierige Aufgaben gegeben hat, die sind beim Sonderberater, beim Charles Colson gelandet. Jetzt ist es nicht überraschend, dass der in der Watergate-Affäre gelandet ist. Er hat auch dort mitgemischt. Ist auch dort bestens informiert gewesen über alles, was abgegangen ist. Und wegen der Beteiligung an der Watergate-Affäre ist er gehockt. Ist 4 Jahre ins Gefängnis gekommen, ist verurteilt worden. Jetzt ist das Interessante das, bevor er verurteilt worden ist, hat ihm irgendein Kollege, ich weiß nicht, wer das war, ein Buch in die Hand gedruckt und hat ihm empfohlen, das zu lesen. Das Buch hat den Titel gehabt, Pardon, ich bin Christ, von niemand anderem geschrieben als von C.S. Lewis. Von C.S. Lewis hören wir ja immer mal wieder, einfach weil er ein hervorragender Denker ist, ein Intellektueller, der aber Sachen aufgegriffen hat, die praktisch alle, die irgendwie mit dem Glauben mal in eine Denkkrise kommen, sich schon Überlegungen gemacht haben. Der Charles Colson war von diesem Buch nicht nur tief beeindruckt gewesen, es hat bei ihm bewirkt, dass er eine Hinwendung zu Christus vollzogen hat. Die Hinwendung war bei ihm so nachhaltig gewesen, dass er gewusst hat, er will etwas machen für die Gefangenen und ihre Angehörigen. Und er ist der Gründer geworden von der Prison Fellowship. Prison Fellowship International ist heute in 110 Ländern tätig und kümmert sich um Strafgefangene, und zwar nicht nur materiell, nicht nur ideell, sondern auch in geistlicher Hinsicht. In einem Interview hat Charles Colson das Statement gemacht. Ich würde das gerne lesen. Der grosse Widerspruch, sagt er, von meinem Leben, das ist doch interessant, das war ein ehrlicher Typ. Wenn ich dich frage, was ist der grosse Widerspruch in deinem Leben? Denke, in meinem Leben gibt es keinen Widerspruch. Er ist ganz ehrlich. Der grosse Widerspruch in meinem Leben besteht darin, sagt er, dass jedes Mal, wenn ich ein Gefängnis besuche, in seiner Funktion als Gründer von dieser Organisation, gibt es übrigens in der Schweiz auch, in dieser Funktion hat er viele Gefängnisse besucht. Und jedes Mal, sagt er, wenn ich ein Gefängnis besuche und Gesichter der Männer und Frauen sehe, die durch Kraft vom lebendigen Gott verändert worden sind, da realisiere ich, sagt er, dass das eine, was Gott in meinem Leben benutzt, nicht meine Erfolge, und er hat sehr viel Erfolg gehabt, er ist reich geworden, seiner Arbeit, Anwalt. Dass das eine, was Gott in meinem Leben benutzt, nicht meine Erfolge, nicht meine Leistungen und Diplom sind. Was Gott gebraucht, um das Leben von Tausenden von Häftlingen zu berühren, ist die Tatsache, dass ich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden bin. Was Gott gebraucht, ist mein grosses Versagen. Das Einzige in meinem Leben, und da kommt der Charles Colson wieder vor, wo ich keinen Erfolg vorweisen konnte. hat vermutlich noch ein paar andere Sachen gehabt, die er keinen Erfolg hätte vorweisen können, aber das war Kapital. Stell dir vor, das ist ein brillanter Anwalt. Ein genialer Strateg. So überzeugt von sich selber, dass er einmal in einer Konferenz, bei einer Pressekonferenz gesagt hat, er würde über die Leiche von seiner Großmutter fahren, um seine Ziele, seine politischen Ziele zu erreichen. Das war Charles Colson. Gott hat den Mann gebrochen, um ihn zu brauchen. Zerbruch, um gebraucht zu werden. Das bringt uns zu einer Begegnung im Neuen Testament, bei der es ebenfalls um Leute geht, die sehr überzeugt sind von sich selber. Ein überdimensioniertes Ego. Ego, nicht Ego. Ego. Das wäre auch noch klar. Ein überdimensioniertes Ego haben. Und die Story fängt an mit genau dem Hinweis. Ich finde sie eine absolut geniale Geschichte. Darum schauen wir sie an. Ist ein Evergreen. Die Story fängt so an. Sie wird so eingeleitet. Es heisst, Jesus wendet sich, nachdem ein paar andere Vorkommnisse geschehen sind, wendet sich an ein paar Leute. Und die werden so beschrieben. Die haben das falsche Selbstvertrauen gehabt und haben gemeint, in Gottes Augen gerecht sein, aufgrund von dem, wer sie sind und was sie machen. Und das Resultat von dem war, dass sie für andere nur Verachtung übrig haben. Also das ist die Gruppe von Leuten. Wichtiger Hinweis am Anfang der Story, dass wir wissen, was Setting ist. Ein wichtiger Hinweis, um wen es da geht. Leute, die ein falsches Selbstvertrauen haben. Charles Colson Style. Und das hat den Effekt, dass wir andere mit Verachtung. Das ist nicht erstaunlich. Die Auswirkung von dem ist, dass man Leuten mit Verachtung begegnet, wenn man von sich selber so überzeugt ist. Also der Lukas beschreibt, Lukas in dieser Story, die er jetzt erzählt, beschreibt selbstgerechte Leute. Leute, die andere mit Geringschätzung behandeln. Das ist für mich noch interessant, weil offenbar ist religiöse, das sind religiöse Leute, wohlverstanden. Offenbar ist religiöse Überheblichkeit schon damals ein Problem gewesen, und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist heute nicht anders. Darf ich es ein bisschen provokativ sagen? Je frömmer du wirst, desto grösser Gefahr, dass dir das in den Kopf steigt. Je frömmer du wirst, desto grösser Gefahr, dass du den Eindruck hast, du sagst ein bisschen mehr als dein Nachbar, der am Sonntag nicht in die Kirche eilt. Ich will das vielleicht einfach mal so stehen. Vielleicht willst du das überdenken. Das birgt bestimmte Gefahren in sich. Ich sage das aus dem Grund, die Story, die Jesus erzählt, die ist nicht an andere gerichtet. Bitte nimm das zur Kenntnis. Die ist für uns gedacht. Sehr oft, wenn ich etwas höre, wo mit Glaubenswachstum zu tun, habe ich das Gefühl, ja, wer wäre jetzt das gut gewesen? Wer müsste das hören? Wem müsste man das sagen? Und dann muss ich sagen, aber Moment mal, bist du niemand? Vielleicht ist das genau für dich gedacht. Also die Story ist für uns alle, sie gilt uns allen. Und als erstes werden die Hauptdarsteller in diesem Play dargestellt. Und es kann nicht anders sein. Es ist da die Gruppierung von Typen erwähnt, die wir in dieser Serie jetzt schon ein paar Mal mit nicht zu tun haben. Es sind zwei Männer allerdings da und die gehen zum Tempel. Das ist ja an sich etwas Gutes. Tempel, Ort der Anbetung. Stehort, wo Opfer gebracht worden sind, die Strophe der Begegnung mit Gott. Zwei Männer, Begegnung mit Gott, die gehen, um zu beten. Ist doch interessant. Darum finde ich es so toll, dass wir das gemacht haben heute Morgen. Gehört, Anbetung gehört zum Ort der Begegnung mit Gott. Dann wird differenziert, es wird erklärt. Der eine von diesen beiden ist ein Pharisäer, der andere ist ein Zoll. Einnehmer, ein Steuereinnehmer. Nun, wir wissen ein bisschen etwas über die Pharisäer. Ich glaube, wir wissen ein bisschen etwas über die Zolleinnehmer, die Steuereinnehmer. Der Matthäus war so einer. Die waren heiß beliebt in Israel. Alle haben gewartet. Dürfen verfreundet sein mit denen? Nicht ganz. Jetzt das Erstaunliche an diesem Bericht ist das. dass Christus mit einem vorbildlichen Typ anfängt, dem Pharisäer. Und dann landet er beim Verachteten, beim Zöllner. Am Schluss von dieser Story dreht sich das. Genau umgekehrt. Das Ende der Geschichte, da wird der vorbildliche Typ zum Versager. Und der Versager wird zum Vorbild. Lass uns das ein bisschen näher anschauen. Als erstes, ich glaube, das lohnt sich, die Story zu überdenken, auch wenn du sie vielleicht schon ein paar Mal gelesen hast. Wenn du dich nicht so vertraut bist damit, erst recht. Und selbst wenn du die Story kennst, ich glaube, es gibt ein paar Gedanken, die hilfreich sein könnten. Wir sehen als erstes ein bisschen näher in die Seele von dem Pharisäer. Jetzt würdest du nicht sagen, wenn du den Begriff Pharisäer heute hörst, ist ja mit dem in der Regel ein Negativkonzept verbunden, oder? Also wenn ich zu dir sage, Horst, du Pharisäer, dann ist das nicht unbedingt nicht gemeint. Dann ist das nicht unbedingt ein Kompliment. Das war aber damals anders. Das muss uns klar sein. Damals sind die Pharisäer respektierte Leute. Die haben das Gesetz Gottes gekannt. Die haben das Gesetz Gottes gelebt. Wohlverstanden. Ein Pharisäer genannt zu werden, ist ein Ausdruck von Prestige und von der Anerkennung gsi. Das sind zwar eine Minderheit, hat nur ein paar Tausend von denen gegeben. Sie sind eine absolute Minderheit gsi, aber hoch respektiert. Wegen ihrer strikten Bindung ans Wort Gottes. Jetzt lass uns hören, was da abgeht. Christus erzählt jetzt der Gruppe, wo wir wissen, was das für Leute sind, erzählt er die Story. Es hat einen Grund, wieso er diese Story und wieso er sie so erzählt. Das ist das Beispiel. Nochmal, die zwei Männer, die gehen zum Tempel, der eine dem Pharisäer, der andere ein Zollinnehmer. Dann wird ein bisschen detaillierter gesagt, der Pharisäer stellt sich selbstbewusst hin und betet. Lass dir das Gebet da. Interessantes Gebet. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Im Fall Gott, einfach falls du das vergessen hättest, ich bin kein Räuber. Ich habe nie jemanden betrogen. Ich habe nie keine Affäre gehabt. Ich bin im Fall überhaupt nicht wie der andere dort. Siehst du den, der dort an die Säule lehnt? So bin ich nicht. Im Fall, falls du vergessen hast, ich faste 2 Tage in der Woche. Und nicht nur das. Ich gebe im Fall den Zehnt. Ein Ausdruck von meiner tiefen Religiosität. Und zwar der Zehnt von allen meinen Einkünften. Bitte nimm zur Kenntnis. Alles, was der Mann sagt, ist wahr. Alles, was er sagt, ist wahr. Wenn er behauptet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, so trifft das zu. Pharisäer haben einen moralischen Standard gehabt, der weit über die Gesellschaft ausgegangen ist. Wenn er sagt, im Fall, ich faste 2 Tage in der Woche, trifft das zu. Montag und Donnerstag haben Pharisäer gefastet. Jede Woche. Wenn er sagt, ich gebe den Zehnt von meinem Einkommen, so trifft das zu. Und im Fall, nicht netto, sondern brutto. Die haben vom Bruttobetrag, wo sie an Einkünfte eingenommen haben, den Zehnten abgeliefert. Also, nehmen wir es zur Kenntnis, der Pharisäer hat seine Religion ernst genommen. Kleine Fußnote. Im Gegensatz zu manchen von uns, mich mit eingeschlossen, wo manchmal sagen, oh, vielleicht wäre da eine Ecke, wo ich meinen Glauben ein bisschen ernster dürfte nehmen. Ich weiss es nicht. Also das hat ihm offensichtlich gut getan, dass er seinen Glauben ernst genommen hat. Er ist in der Gemeinschaft beachtet worden, er ist bewundert worden. Sogar der Zöllner hat ihm Anerkennung gezollt. Er hat sich nicht mal getraut, neben ihn anzustehen. Jetzt geht die Story aber weiter. So weit, so gut, könnte man sagen. Der Pharisäer betet, nichts gegen das einzuwenden. Das ist an sich wertvoll. Jetzt, wenn man das Gebet aber ein bisschen näher anschaut, wird ein bisschen mehr unwohl dabei. Und dir vielleicht auch. Er sagt nämlich zu Gott, Schau das nochmal an. Was ist das für ein Gebet, wenn er sagt, zusammengezogen aus diesen beiden Versen, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere. Ich danke dir insbesondere, dass ich nicht so bin wie der Sepp dort hinten an der Säule zu. Jetzt Leute, was uns, und dir geht es alle gleich wie mir, was uns stört an diesem Gebet, ist, dass der Mann überheblich betet, redet. Wenn wir dem Pharisäer einen Rat erteilen könnten, würden wir zu ihm sagen, bist ein bisschen bescheidener, guter Mann. Du magst ja recht haben mit dem, was du sagst, aber sag es nicht in der Öffentlichkeit, das kommt nicht so gut an. Das tönt arrogant. Lass mich es so formulieren, in menschlichen Sündensortiment gehört Überheblichkeit zu den Laster, die wir nicht so mögen. Einverstanden? Wenn du um Leute herum bist, die dich immer mal wieder wissen lassen, wie gut sie sind, was sie alles können und wen sie alle kennen, dann ist uns einfach nicht wohl bei dem. Nehmen wir an, zum Beispiel machen, nehmen wir an, wir spielen ein Fußballmatch miteinander. Und du machst sämtliche Goal. Ich kann nicht shooten. Ich mache gar kein Goal. Und nach dem Match trinke ich mir zusammen ein Bier und du sagst zu mir, Harry, es war ein glatter Match, aber ich weiss nicht, was du spielst. Es sieht nicht nach Fußball aus. Dann würde ich allweg auf das reagieren. Das kommt bei mir nicht so gut an, auch wenn es wahr ist. Ich will das nicht so hören. Das geht den meisten von uns gegen den Strich, wenn jemand sich so äussert. Jetzt musst du wissen, was Gott betrifft, ist Überheblichkeit, lass mich es so sagen, nicht in der ersten Sünderliga drin. Das ist nicht das Schlimmste von allen Problemen. Es handelt sich, hat jemand gesagt, es handelt sich um einen Sekundärdefekt. Manche Leute reden grossspurig, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Manche Leute reden grossspurig, weil sie innerlich klein sind. Weil sie ein Bedürfnis haben, sich grösser zu fühlen. Und das ist ein Weg, um die eigene Unzulänglichkeit zu kaschieren. Was Gott betrifft, hat jemand gesagt, Überheblichkeit ist wie Akne. Lästig, aber nicht tödlich. Lästig, aber nicht tödlich. Das Problem des Pharisäer, Liebe, ist nicht seine Überheblichkeit. Es ist nicht die Akne auf der Haut. Sein Problem geht tiefer. Sein Problem ist ein Herzproblem. Der Mann steht im Tempel. Er steht in der Gegenwart Gottes. Und er denkt, dass die gleichen Kriterien, die gleichen Unterschiede, die unter Menschen gelten, auch bei Gott gelten. Falscher Schluss. Falscher Schluss. Das Problem des Pharisäer auf den Nenner gebracht ist sein Stolz. Das ist nochmal etwas anderes als bloße Überheblichkeit. Und wenn es um das Thema geht, sollten bei uns die Warnlampe angehen. Ich würde uns gerne auf zwei, drei Stellen hinweisen, die aufzeigen, das ist keine Bagatelle. Salomo, Originalton Salomo, er sagt in den Sprüchen, bringt sogar einen Reim zu Weg, die gute Nachricht. Auf Stolz folgt Sturz. Nach Übermut kommt Untergang. Das ist eine ernsthafte Warnung. Und manchmal merken wir das nicht einmal, dass das im Hintergrund lauert. Bei manchen Sachen, die wir sagen, bei manchen Sachen, die wir tun. Ein bisschen früher, im gleichen Buch, ist ein fabelhaftes Buch, das Buch der Sprüche, sagt Salomo, Überheblichkeit bringt Schande. Sicher war Charles Colson so. Auch wenn Gott etwas Gutes daraus gemacht hat, er ist in allen Medien umgeschleppt worden. Bringt Schande. Eine Weise, Weisheit koppelt sich mit Bescheidenheit. Ein bisschen später, im gleichen Buch, Sprüche, es gibt viele Aussagen, ich will es bei denen drüber wenden lassen. Da wird es noch schärfer. Hochmütige, arrogante Leute, die stoßen nicht nur bei uns an, die stoßen im Fall auch bei Gott an. Wenn du mit Leuten zu tun hast, die stetig etwas besser wissen als du, die dich stetig korrigieren müssen, die stetig etwas kritisieren haben, das ist keine Bagatelle. Das ist ein Ausdruck von Hochmut. Ich weiss es besser. Deine Meinung interessiert mich nicht. Der Hochmütige kann Gott nicht ausstehen, verlass dich drauf. Das hat Konsequenzen. Es hat Beziehungskonsequenzen. Und wenn es Konsequenzen hat auf der Horizontalen, wird es auch haben in der Vertikale, in der Beziehung zu Gott. Und nochmal eins von den Symptomen von dieser Selbstgerechtigkeit, von der wir reden, ist eine kritisierende Einstellung. Nicht gegen Kritik. Aber du weißt, was der Unterschied ist zwischen einer konstruktiven Kritik und einer Einstellung, die immer Fehler sieht. Wo immer zuerst das, was daneben ist, sieht. Eine Einstellung, wie der Walter gesagt hat, wo Leute abfeisst. Übel. Du läufst mit jemandem zusammen und bist unterwegs und er raucht und er trinkt eins. Und er flucht vielleicht noch wie ein Henker. Ich habe mit dem nicht so ein Problem. Und ich glaube fast, Gott hat mit dem auch nicht so ein Problem. Die Sünden vom Fleisch sind viel weniger gravierend als die Sünden vom Geist. Und Hochmut ist eine Sünde vom Geist. Das hat zu tun mit einer Einstellung. Das hat zu tun mit dem Charakter eines Menschen. Darum erzählt Christus die Story. Ist keine Bagatelle. Ist keine Bagatelle. Und ist nicht so, wir werden selbstgerecht, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Und dann ist es meistens so, dass ich meine Tugenden mit den Schwächen des anderen vergleiche. Und dann schneide ich immer gut ab. Das ist doch klar. Ich meine dann, ich stehe speziell gut bei Gott da. Weil ich meine Stärken heraushebe und die Schwächen vom anderen speziell betone. Also es sieht so ein bisschen aus, wie wenn ich am anderen Bein abschneide und selber auf Stelzen stehe. Dann habe ich den Eindruck, ich bin ein bisschen grösser geworden. Es ist so daneben. Es ist so daneben, die Einstellung. Aber wir praktizieren das. Ich entdecke es bei mir selber. Also wenn du jemanden hörst, nochmal, der ständig andere Leute kritisiert, betrachte das als einen Ausdruck von einer Einstellung, wo sehr selbstgerecht ist. Es ist eine Art von Irrsinn, wo sagt, ich reiss dein Haus ab, damit mein Haus grösser wird. Das ist völlig daneben. Vermessen. Man könnte sagen, der Gestank, der aus dem Gleichnis aufsteigt, ist der Gestank von Gnade, wo sauer geworden ist. Leider reimt sich das nur in Englisch. The Pharisee and me. Und ich würde es einfach so wollen, uns in Erinnerung rufen. Ein bisschen Pharisäer steckt in jedem von uns. Da ist ein Mann, der bestimmte Vorzüge genossen hat. Der hat die Schriften gekannt. Der ist in einem guten religiösen Umfeld aufgewachsen. Sein religiöses Leben hat ihn prägt, positiv prägt, aber er hat das als selbstverständlich angeschaut, der Pharisäer. Er hat gemeint, dass die guten Sachen, die ihm geschenkt worden sind, sein Verdienst sind. Ihm eine spezielle Beziehung vor Gott würden geben. Zwar dankt er Gott, aber sein Dank ist mehr eine Selbstbeweihräucherung, ist eine Selbstgratulation. Faktisch sagt er, Gott, du hast eine gute Suppe gekocht. Aber es ist nicht gut, weil du so tolles Material wie mich gehabt hast. Das stinkt. Der Pharisäer steht in der Gegenwart Gottes, aber er hat nur Augen für sich. Er hat ein schlechtes Auge für den anderen. Und er hat gar kein Auge für Gott eigentlich. Wie schade. Schauen wir uns den Zöllner an. Eine andere Figur in diesem Play. Der Zöllner, so sagt die Story, ist ganz hinten stehen geblieben. Er schlägt an seine Brust. Das ist etwas, was nur Frauen gemacht haben damals. Es ist ein Ausdruck von seiner Demut. Er hat nicht einmal gewagt, durchzuschauen. Er hat runtergeschaut. Und er hat gebetet. Kurz. Beste Gebet sind alle die kürzesten. Gott, ich ein Sünder. Du, der gnädig ist. Bis mir Sünder gnädig. Das ist alles, was er betet hat. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der Mann ist demütig, weil er Grund dazu hat. Er ist ein Zöllner. Aber bitte bedenke, so wie es linke und rechte Pharisäer gegeben hat, so hat es auch linke und rechte Zöllner gegeben. Der Zöllner hätte ja anders beten können. Er hätte Gottes Gegenwart können sagen, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie andere Menschen bin. Ich danke dir, dass ich nicht wie der Pharisäer bin. Spiess umgekehrt. Ich danke dir speziell für das. Ich bete kein langes Gebet in der Öffentlichkeit. Ich bete nicht wie die Frommen. Ich weiss, dass ich gesündigt habe. Ich bin bereit, das zuzugeben. Und selbst wenn ich all diese Sachen gemacht habe, so wissen wir Gott doch beide, dass ich mindestens kein Heuchler bin. Spiess umgekehrt. Das wäre der weichgespülte Pharisäer im Gebet. Aber der Zöllner wird nicht so dargestellt. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Figuren. Er steht in der Gegenwart Gottes. Einer der Vorteile, Leute, wenn man in der Gegenwart Gottes steht, besteht darin, wenn ich ihn wahrnehme, werde ich mich selber wahrnehmen. So wie ich wirklich bin. Dann werde ich meine, ich sage es jetzt archaisch, dann werde ich meine Sünde sehen. Und wenn ich meine Sünde sehe, wahrnehme, dann werde ich Gott um seine Gnade flehen. Dann weiss ich, dass ich die brauche. Und er gewährt sie. Er gewährt sie. Er gewährt sie gern, die Vergebung. Der Pharisäer hat gedacht, er hätte die Erlösung verdient. Und er bekommt sie nicht. Der Zöllner hat gewusst, dass er gar nichts verdient. Und er bekommt sie. Das ist der Unterschied. Ist das nicht erstaunlich? Umwertung von dem Wert bei Gott. Seine Barmherzigkeit fällt denen zu, die sie am wenigsten verdienen. Und umgekehrt, er lässt die aus, die meinen, sie hätten sie am meisten verdient. Das bringt mich zum Schluss zu zwei Grundsätzen. Wenn die beiden Typen anschauen, wenn die beiden Figuren wahrnehmen, gibt es zwei Sachen, die ich euch gerne ans Herz legen würde, die man vielleicht als Take-Home-Value in die Woche mitnehmen könnte. Das eine ist, die Geschichte demonstriert etwas. Die Geschichte demonstriert eine Gefahr. Wir haben sie bereits schon angesprochen. Das eine aus dieser Story, Gefahr vom religiösen Selbstbetrug. Ich will über das nicht leichtfertig reden, weil es betrifft mich genauso wie jedes von uns. Was sind die Gedanken, die in uns abgehen? Wie werten wir? Lass mich die Frage anders stellen. Was wäre das moderne Gegenstück zur Religion des Pharisäer? Was würdest du sagen? Wäre das vielleicht liberalen Unglauben? Man würde sagen, ja, ist eine Möglichkeit. Ich denke nicht. Könnte das Gegenstück vom Pharisäer, das moderne Gegenstück, eine Gemeinde sein, in der Bibel nicht ernst genommen wird? Ich glaube es nicht. Die Pharisäer haben die Bibel sehr ernst genommen. Das trifft es nicht. Ich glaube, das moderne Gegenstück vom Pharisäer sind solide, evangelikale, bibelgläubige Christen. Täusch dich nicht. Einer frei evangelischen Kirche anzugehören, heisst gar nichts. Gottesdienst, religiöse Ritual, alles schön und gut. Nichts von dem, bitte bedenke, nichts von dem, was der Pharisäer gesagt hat, ist nicht wahr gewesen. die geistlichen Übungen, die er gemacht hat, durchaus sinnvoll. Gegen die ist nichts einzuwenden. Aber, Leute, und das ist der Punkt, das sind alles Äußerlichkeiten gewesen. Das ist das Problem. Wenn in meinem Leben nicht eine innere Veränderung stattgefunden hat und weiter stattfindet nach der Hinwendung zu Gott, so sind die frommen Formen Selbstbetrug, nicht mehr als das. Zu dem Irrtum kommt dann die Überheblichkeit noch dazu. Der Johannes beschreibt das so. Ich würde es euch gerne noch vor Augen führen. Der Johannes hat gesagt, der Offenbarung, das ist eine Warnung. Du haltest viel von dir, Offenbarung 3 ist das. Du haltest dir, sagt das von einer der Gemeinden in der damaligen Türkei. Du haltest viel von dir und sagst, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Er kommentiert das und sagt, was bist du für ein Narr? Was bist du für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht. Wie jämmerlich du dran bist. Arm, blind und nackt bist du, sagt er. Es ist ein Zeichen, es ist ein Ausdruck von meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke, dir vor Augen führe, wie dein Zustand wirklich ist und dich mit Strenge erziehe. Nimm das zu Herzen und kehr um. Zu meiner, meine Religiosität, Sex, was vor Gott zählt. Das ist ein riesen Irrtum. Das spricht er da. Umkehren heisst sehen. Weder mein Glaube, noch meine Religionszugehörigkeit, noch meine Mitgliedschaft in den FEG oder wo immer. Noch meine Taufe hat irgendetwas zu, dass ich vor Gott besser dastehe. Gnade ist es, was das bewirkt. Und die Gnade wird eine Veränderung bewirken. Wird mich nicht zu einem Pharisäer werden lassen. Richtig verstanden. Also das ist das eine, das andere ist positiv. Die Geschichte demonstriert die Gefahr vom religiösen Selbstbetrug. Sie macht aber auch Mut. Die Story macht Mut. Mich so zu sehen und mich so zu geben, wie es vor Gott richtig ist. Bedenke es einfach nochmal, da haben wir zwei Persönlichkeiten, die sind diametral voneinander verschieden. Die polarisieren dann gegenseitig. Ihre Anbetung offenbart ihre Einstellung. Offenbart ihre Einstellung. Der Pharisäer pocht auf seine Überlegenheit und was er alles macht. Er findet, Gott sollte ihn aufgrund von seiner Frömmigkeit nicht nur akzeptieren, aber er sollte von dem beeindruckt sein. Ich glaube, ihm hat die Mahnung gut getan, die der Paulus an Galater geschrieben hat. Der Paulus hat an Galater geschrieben, wer sich einbildet, besser sei als die anderen. Nochmal. Der betrügt sich. Der betrügt sich. Drum, ich finde das eine ganz tolle, eine ermutigende, nicht nur eine ermahnende Aussage. Deshalb soll jeder sein eigenes Leben sehr genau überprüfen, sagt er da. Sein eigenes, nicht das von dem nebenzu. Sein eigenes, mein eigenes Leben soll ich genau überprüfen. Dann wird ich erkennen, ich werde zum Schluss kommen, dass es keinen Grund gibt, mich über andere zu erheben. Wo ich vielleicht ein bisschen stärker bin, ist der andere ein bisschen schwächer. Wo der andere ein bisschen stärker ist, bin ich ein bisschen schwächer. Das gleicht sich doch aus. Das Rohmaterial ist gleich. Ungerechtfertigt. Der Zöllner im Kontrast, der hat sich, wie wir es gesehen haben, der hat nicht einmal geschaut. Der hat gewusst, dass er vor Gott unwürdig ist und abhängig ist von ihm. Und der gleiche Apostel, der Galater geschrieben hat, hat das Statement gemacht. Das ist der Zöllner. Er sagt, das ist wahr. Das ist absolut wahr und gültig. Und gilt für jeden, sagt er. Christus ist auf die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen, nicht uns eigentlich gar nicht mal so schlechten, sich bemühenden, moralisch Lebenden, er macht die Diagnose kristallklar, uns gottlose Menschen Rettung schenken, Vergebung schenken. Und dann sagt der Paulus, das ist für mich der Jumping Point. Ich selber bin der Schlimmste von allen. Jetzt musst du dir das vorstellen. Beachte, Paulus sagt nicht, Zeitform ist da wichtig. Er sagt nicht, ich war der Schlimmste. Und jetzt bin ich Apostel. Und jetzt habe ich einiges geleistet für Christenheit. Er sagt, ich bin am Ende von seinem Leben, 1. Timotheus, sein Abschiedswort. Am Ende von seinem Leben sagt vermutlich der grösste Christ, der gelebt hat, in der damaligen Zeit. Nein, ich gehöre ganz unten in die Schublade. Immer noch. Ich bin nichts anders als ein sündiger Mensch, dem Gnade zuteil worden ist. Ich bin, nicht ich war. Nachdem er das Evangelium predigt hat, praktisch im gesamten Römischen Reich, nachdem er in grossen Städten Gemeinden gegründet hat, nachdem er selber verfolgt worden ist fürs Christentum, sagt er, ich bin der schlimmste Sünder. Ist das arrogant? Ist das anmassend? Nein, das ist einfach ehrlich. Und wieso sagt er das? Er sagt es, weil er mit dem zum Ausdruck bringen will, ich sehe mich im richtigen Licht. Der Paulus hat begriffen, dass kein Mensch je aus dem Bedürfnis der Gnade rauskommt. Rauswachsen. Und ich würde es so sagen zum Schluss, das Geheimnis der Demut. Das Geheimnis der Demut ist nicht der Vergleich mit anderen. Vor allem nicht der Vergleich mit dem Defizit von anderen, sondern es ist Anschauen. Es ist Anschauen ins Gesicht von dem, der mich besser kennt als ich mich selber. So können wir auf einen Nenner die Story zusammenfassen. Die Demut vom Zöllner. Ich glaube, die gedeiht, wenn wir das Wesen von der Person Jesu Christi anschauen. Gottes Charakter. Und dann die eigene Seele anschauen. Dann werde ich mich anders beurteilen. Dann werde ich mit anderen anders umgehen. In dieser Begegnung, die hier geschildert wird, ist meine Hoffnung, dass du beim nächsten Gespräch, das du hast, wenn du geneigt bist, dich selber rauszustreichen. Wenn du geneigt bist, deine Vorzüge, deine Kenntnisse, deine Accomplishments, was immer die mögen sein, rauszustreichen. Was bei dir ein Lampen angeht und sagst, Moment. Eher als dass ich von mir erzähle, lass ich vielleicht zu. Lehre ich von jemand anderem. Streich mich nicht raus, sondern ermutige die andere Person. Das ist ein Teil unserer Vision. Wir wollen im Glauben ermutigen. Die Story ist eine Warnung einerseits, aber es ist gleichzeitig eine Ermutigung. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Jesus, ich staune eigentlich immer wieder, wie präzise, wie gedanklich scharf, wie schonungslos ehrlich und wie tief persönlich die Geschichten in deinem Wort, die vor so langer Zeit geschrieben worden sind, immer noch mich dort berühren, wo ich es brauche. Das ist meine Hoffnung. Und ich will dich herzlich bitten, dass es du schenken willst, dass etwas aus dem Gleichnis auf uns abfärben könnte. Jesus, dass diejenigen von uns, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass diejenigen von uns, die vielleicht noch unterwegs sind, auf der Suche sind, dürften sich freuen und dürften realisieren, wie unglaublich unverdient, wie unglaublich wunderbar, dass die Gnade ist, die du schenkst. Wir dürfen so sein, wie wir sind, mit Haut und Haar und Warzen. Wir müssen uns nicht geben, frömmer als wir sind, So tu, als ob, wenn es gar nicht stimmt. Deine Gnade reicht aus für jedes von uns. Und sie wird offeriert. Ohne Strings attached. Ohne Bedingungen. Lass uns nie müde werden. Gott schenke es, dass wir immer wieder uns freuen, ins Wunder kommen und ausruhen in dem wunderbaren Geschenk der Erlösung. Das, was der Pharisäer nicht verstanden hat. Danke, dass es einfach ist zum Verstehen. Und so hilf uns in der kommenden Woche, dass wir Zöllner sein können. Nicht lästige, widerwärtige Typen, sondern Menschen, die schlicht und einfach erkannt haben, wer sie wirklich sind. Dass wir null Grund zur Überheblichkeit haben. Und dass wir einander begegnen können, von Herz zu Herz, weil keiner einen Grund hat, sich etwas einzubilden. Danke für das Gleichnis, danke für die Story. Und wir bitten dich herzlich darum, dass du uns jetzt in die kommende Woche nie nimmst. Alle von uns. Und wir bitten dich insbesondere bitten für die speziellen Bedürfnisse, unsere Kranken, die, die einen Arztbescheid warten, die, die einen Eingriff vorhaben, die, die wie Maria einen Eingriff hinter sich haben und deine heilende Gnade brauchen. Diejenigen von uns, die von der Ferien zurück sind, am Arbeitsplatz wieder anfangen, die Pendenzen müssen abschaffen, was vielleicht stinkt, wieder einsteigen. Danke, dass du uns alle, jedes von uns, dorthin begleitest, wo wir unseren Lebensalltag verbringen und wo wir unseren Glauben wieder ausleben. So, wie es du willst. Wir danken dir für deine Fürsorge und dass du uns als Hirte an der Hand nimmst. Auch in diese Woche nie. Wir bitten dein Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr gebe dir seinen Frieden. Amen. Du dürftest noch mal Platz nehmen.
Mit so einem schönen Lied sollte man aufhören und das sollte nachklingen die ganze Woche. Ich möchte zum Schluss noch mal auf die Zusammenfassung kommen, Demut. Demut gedeiht, wenn wir Gottes Charakter anschauen und dann tief in unsere eigene Seele hineinschauen. Ich wünsche uns allen Demut, ich wünsche uns allen den Mut, die Woche in den Spiegel zu schauen, und vor Gottes Augen tief in unsere Seele hinein zu blicken und wirklich auch, wenn wir die Bibel lesen, dass wir spüren, wo wir Vergebung brauchen, wo wir unser Leben verändern können. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen und ganz gesegnete Woche. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und herzlich willkommen hier oben im Coffeeshop, um miteinander ein bisschen zu schwätzen.